Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Sprenger spricht, Hashtag Media and Sports, Ausgabe 19, die kommt an einem Tag raus, auf den die Bayern-Fans alle gewartet haben. Es gibt sie, die große Dokumentation bei Amazon. Hallo Mario Kottkamp.
Hallo Christian.
Mario, darüber sprechen wir im Verlaufe des Podcasts. Lass uns erstmal teilhaben am Leben eines freien Produzenten im Jahr 2021.
Momentan sitze ich an meinem Schreibtisch und spreche mit dir. Das ist das Leben des freien Produzenten in München. Nee, Spaß beiseite. Wir haben natürlich verschiedene Sachen, die wir produzieren. Das, was du vorhin angedeutet hast, war sicherlich das größte Projekt dieses Jahr. Aber wir machen auch ganz andere, unterschiedliche Sachen. Kleinere Einspielfilme. Wir haben letztes Jahr eine große Dokumentation für Amazon auch und für die ARD gemacht, über den Restart der Fußball-Bundesliga. Also das ist so unser Kerngeschäft. Wir machen aber auch viel Live-Produktion. Ich stehe jetzt gerade davor, den München-Marathon dieses Mal nicht live zu produzieren, aber zumindest Content zu produzieren und dann im nächsten Jahr ihn live zu machen. Wir haben vor ein paar Wochen Rot produziert, den Triathlon dort, Deutsche Meisterschaften, Ski Alpin etc. pp. Also du siehst, buntes Feld, aber Schwerpunkt Fußball habe ich nicht aus den Augen verloren. Es sagt immer noch das, womit ich mich am meisten beschäftige eigentlich.
Produzent, wenn du sagst, ihr produziert nächstes Jahr den Münchner Marathon, heißt das, du stellst dann da auch 178 Kameras, 12 Drohnen und 8 Hubschrauber hin? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
So ungefähr, ein bisschen kleiner natürlich. Aber wenn ich das mal kurz erzählen darf, wie es in Rot war, da hatten wir jetzt, glaube ich, beim Triathlon 8 Kameras, die wir livefähig gemacht haben, wo wir für den BR das Weltbild produziert haben und nebenbei noch eine kleine 10-stündige Facebook-Live-Sendung gemacht haben, die englischsprachig moderiert war. Da haben wir den Inhalt kreiert, ganz normal, wie man das halt kennt vom Sendungsbau im Fernsehen. Und der BR hat seine eigene Sendung gemacht und da haben wir nur das Weltbild produziert. Das heißt also, wir hatten auf den 180 Kilometer Radfahren, wobei es dieses Jahr nur 170 waren wegen Corona, aber anyway, hatten wir unsere Kameras unterwegs auf den Motorrädern, wie du sagst, in der Luft mit den Drohnen und an den Wechselzonen. Das gleiche beim Laufen und auch beim Schwimmen. Und dann mischen wir das in der Regie, dieses Mal vor Ort in Rot zusammen. Wir können das aber auch remote machen aus dem Studio bei uns in München. Und das Interessante ist, es läuft alles über LTE-Technik, also über ganz normale Handynetze. Das ist ein bisschen anders, als man das früher aus dem Fernsehen kannte. Bisschen einfacher, aber mittlerweile genauso gut eigentlich.
Und das funktioniert in diesem digitalen Wunderland?
Da sprichst du einen guten Punkt an. Wir haben vor 2-3 Jahren die europäische Triathlon-Serie produziert in 11 verschiedenen Ländern Europas. Und ehrlicherweise hatten wir in allen anderen Ländern weniger Probleme als in Deutschland. Die Netzabdeckung ist in der Tat ein großes Problem. Wir hoffen natürlich jetzt, dass sich das alles ein bisschen ändert und 5G sich vielleicht auch mal durchsetzt und dann wird sich die Technologie, die wir da haben, sicherlich noch mehr durchsetzen und dann auch irgendwann mal durchaus, könnte ich mir vorstellen, Standard werden, wenn man da genug Sicherheits, sagen wir mal, Bedingungen erfüllt, die das Fernsehen so natürlich noch mit sich bringt mit Havarieleitungen und so, du kennst das ja. Das haben wir natürlich so nicht anzubieten, aber wir sind da guter Dinge und für kleinere Sportveranstaltungen, wobei der Triathlon Rot zuschauermäßig, naja, nehmen wir mal Corona aus, aber normalerweise die größte Sportveranstaltung Deutschlands ist mit am Wochenende geschätzten 250.000 Zuschauern. Dieses Jahr halt nicht wegen Corona, letztes Jahr ist es ausgefallen, aber davor war das so. Und dann ist natürlich die Netzabdeckung auch interessant, wenn alle gleichzeitig noch irgendwas machen an ihrem Gerät. Aber wir kriegen es hin.
Ja, also ich muss nur dran denken, wenn ich morgens vom Sport, und wir reden von Köln, von der Millionenstadt nach Hause fahre, da gibt's eine Stelle, da fliege ich immer aus dem Netz, da weiß ich vorher, da darf ich nicht telefonieren. Also insofern ist das schon sehr mutig.
Ja, aber genau, das ist ja das Spannende daran. Wir haben dann als Beispiel diese 180 Kilometer Strecke. Die messen wir vorher aus. Wir haben Karten von allen drei großen Anbietern Unser System schaltet um, nimmt immer die Karte, die gerade am besten funktioniert. Und natürlich haben wir 2, 3 Funklöcher drin und die bestücken wir dann mit Programmen. Das heißt, wir machen vorher Einspielmatzen, wir machen dann Moderationsparts und dann geht das. Aber in der Zeit können wir in der Tat dann nicht auf die Strecke schalten. Das ist aber meistens bei einem Rundkurs, der dann 2-mal gefahren wird oder auch 2-mal gelaufen wird, nicht so schwierig. Und die Damen oder die Frauen sind dann meistens nach einer gewissen Zeit schon 10, 15, 20 Minuten hinter den Männern und dann kannst du halt immer auf die führende Dame schalten, wenn der Mann gerade im Funkloch ist. Andersrum natürlich genauso.
Du sprichst jetzt gerade immer von wir. Wer ist wir?
Das ist meine Firma Yau Media und mein Kompagnon, das ist die Firma Drop-In TV. Wir haben schon seit Jahren eigentlich eine Bürogemeinschaft. Wir arbeiten auf den Projekten zusammen. Wir teilen uns dann so auf, dass wir über Drop-In TV die ganzen technischen Sachen laufen lassen. Dort haben wir auch die Technik liegen für eben diese Live-Übertragungen, aber auch für ganz normale Content-Produktion. Und Yau Media ist dann für den Inhalt und die Produktion und Organisation eigentlich zuständig. So kann man das ungefähr sagen.
Woher kommt der Name?
Yau Media ist ganz, ist ein norddeutscher, westdeutscher Begriff. Yau ist halt einfach eine Abform vom ganz klassischen Ja. Und witzigerweise, wobei das Wort witzig jetzt in Anführungsstrichen zu setzen ist, ich habe vor Jahren, ja, als ich bei Sky aufgehört habe, dort habe ich eine Abteilung geleitet, mich selbstständig gemacht und mein damaliger Chef bei Sky benutzte dieses Wort relativ häufig. Und dann stellte ich irgendwann fest, dass das eine unserer Gemeinsamkeiten ist und dann habe ich meine Firma danach benannt.
Burkhard Weber, wir haben in diesem Podcast tatsächlich auch schon des Öfteren über ihn gesprochen.
Finde ich, by the way, gut, weil ich habe ihm viel zu verdanken, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, aber ich bleibe dabei, guter Geist, viel zu früh gegangen und ich habe die letzten, muss man fast sagen, Tage und Wochen ihn ansatzweise begleiten dürfen. Das war schon ein bisschen spooky, muss ich sagen.
Weil ich das eben sagte, nimm uns mal mit ins Leben eines Produzenten. Wenn jetzt das ja auch gerade welche, die sich jetzt überlegen, Mensch, ich will mich jetzt selbstständig machen und ich möchte auch was produzieren. Nimm uns mal mit an die Anfänge deiner Firma, die ja zum Glück vor Corona anfing, weil Corona hat sicherlich auch für Produzenten, gerade auch im Medienbereich, nicht leichter gemacht.
Nee, aber Christian, es waren spannende Zeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachgang, jetzt unabhängig davon, dass diese ganze Pandemie die Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Und es war auch für uns so, dass es in der ersten Phase nur noch Stornierungen gab. Es gab ja keine Events mehr und davon haben wir natürlich gerade im Live-Bereich sehr gelebt. Also wir hatten dann auch 3 Monate, wo auf einmal alles auf Null gestellt war. Aber das war dann natürlich auch eine Phase, wo man sich ausprobieren konnte. Und was haben wir nicht alles gemacht? Also wir haben ein Sendeformat für uns selber kreiert, weil wir Zeit hatten, weil wir unsere Technik probieren wollten. Das nannte sich Balkonien. Und da haben wir einmal die Woche ein kleines Fußballformat gemacht, vom Balkon aus unserem Studio, mit dem Kollegen, den du auch gut kennst, Carsten Fuß. Und wir haben halt diverse Leute angerufen und mit ihnen Schaltgespräche gemacht, mit Erik Meyer und mit keine Ahnung wem alles. Das hat auch am Ende, glaube ich, niemand groß geguckt, aber wir hatten unseren Spaß daran und wir konnten viel ausprobieren. Und dann war es so nach 3 Monaten eigentlich, dass es dann wieder losging. Und da hatten wir dann wieder Glück, dass wir eben vor allem live-mäßig gut aufgestellt sind, weil dann Unternehmen auf einmal gesagt haben, ja, wir müssen Veranstaltungen machen, digitale, hybride Veranstaltungen, wir müssen Verkaufsveranstaltungen machen. Wir können aber keine Leute mehr einladen, also bitte übertragt uns das. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben aber teilweise auch Klinken geputzt bei Kirchengemeinden, bei Gemeinden an sich. Wollt ihr Gemeinderatssitzungen live streamen und. Das war manchmal von Erfolg gekrönt und viel auch nicht. Aber trotzdem eine spannende Zeit. Und dann kam wiederum auch das Glück, dass wir dann relativ schnell in eine Doku-Produktion gerutscht sind, nämlich über den Restart der Fußball-Bundesliga. Also wie organisiert sich die Bundesliga mit Corona und vor allem danach? Und deswegen kann ich jetzt nach oder rückblickend eigentlich sagen, war die Corona-Zeit natürlich am Anfang hart, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht, hat sich aber schnell erholt. Und dann hatten wir auch viel Glück, das muss man dann ehrlicherweise sagen. Also von da an war das eine Zeit, die mega spannend war, trotz aller Probleme, die ich nicht vom Tisch wischen möchte, logischerweise.
Wir sprechen im zweiten Teil noch über Sky und all das, was davor war. Lass uns nochmal jetzt in der Gegenwart bleiben, also sprich beim Produzenten, als du bei Sky raus bist. Wie hast du dann angefangen?
Das war spannend, das war ein längerer Prozess. Ich war mir relativ klar, dass ich auf der Position so nicht mehr weitermachen wollte bei Sky, weil meine Formate, die ich betreut habe, mit denen ich Riesenspaß hatte 4 Jahre lang, wurden aus Kostengründen eingestellt, teilweise auch aus den Gründen, dass wir möglicherweise aufs falsche Pferd inhaltlich gesetzt haben. Manchmal aber auch, vielleicht waren wir der Zeit voraus. Wenn ich jetzt sehe, was The Zone gerade produziert, da dürfen wir auch teilweise mitarbeiten, ein wenig redaktionell und betreuungsmäßig und beratungsmäßig. Aber die Formate ähneln dann doch sehr denjenigen, die wir vor 4 Jahren bei Sky eigentlich schon gelauncht haben. Also von da an lagen wir vielleicht nicht so falsch, aber es hat nicht den breiten Massenerfolg gehabt. Es war aber auch nicht abzusehen mit solchen Formaten. Und dann bin ich da raus und wie gesagt, ich war mir dann auch mit, ehrlicherweise mit Burkhardt nicht mehr an allen Stellen grün. Also unsere Auffassung war da unterschiedlich. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte das mal probieren als Produzent, wohl wissend, dass das schwer wird. Dann hatte ich aber das Glück, muss ich sagen, dass Sky das genauso gesehen hat und gesagt hat, pass auf, wenn du rausgehst, dann bekommst du von uns aber ein Kontingent mit gewissen Produktionen, die du erstmal machen kannst, die wir nehmen, weil wir inhaltlich das gut finden, was du machst, weil du das kannst. Und das habe ich dann 2 Jahre lang auch auf so einem Kontingentvertrag bei Sky gemacht und konnte mir nebenbei mein eigenes Netzwerk aufbauen, relativ schnell mit dem BR, für die ich beratend tätig war. Für Service TV war ich beratend tätig in der Anfangsphase. Und dann auch relativ schnell produktionell fürs ZDF. Da mache ich viel für die Sportreportage. Und dann hat sich das so entwickelt. Und dann kamen private Kunden dazu, etc. pp. Und ich habe dann immer festgestellt, und das ist der große Tipp, den ich nur jedem geben kann, wenn man sich bemüht, dann muss man damit leben, dass auch schnell mal hier Türen zufallen. Das ist mir dann bei Sky nach 2 Jahren passiert. Da war dann von 180 auf 0. Aber wenn Türen zugehen, gehen andere auf. Das ist die große Lehre, die ich seit 5, 6 Jahren eigentlich gezogen habe. Immer kommt irgendwas, womit man vielleicht manchmal gar nicht rechnet. Also zu den letzten beiden Doku-Projekten bin ich durch Zufall gekommen, ehrlicherweise. Und man kann nicht immer auf Zufall setzen, aber irgendwie hilft einem der Gedanke, Tür geht zu, Tür geht auf und es geht irgendwie weiter. Immer. Aber man muss was dafür tun. Man muss täglich Klinken putzen, sonst geht's fast nicht.
Wie lang sind die Tage?
Unterschiedlich. Ich lege sehr viel Wert auf mein Freizeitleben und mein Privatleben und deswegen halte ich sie im Rahmen. Aber es gibt natürlich auch schon mal Tage, die sind dann durchaus 13, 14, 15 Stunden lang. Oder wie gesagt, wenn wir auf Produktion sind, beim Triathlon Rot ergibt sich allein durch die Länge des Rennens schon, dass so ein Tag dann auch mal 16 oder 17 Stunden hat. Aber in der Regel sind sie eigentlich gar nicht so unterschiedlich zu Sky-Zeiten. Also, weil ich versuche, im Rahmen zu halten. Und ich kann auch abends sagen, so, jetzt ist Schluss. Das muss man sich allerdings selber sagen können, weil sonst kann man natürlich rund um die Uhr arbeiten. Genau das Gleiche ist es mit Urlauben. Die muss man sich nehmen und dann muss man auch sagen, da ist jetzt Schluss, weil zu tun gibt es eigentlich immer was.
Wem sagst du das?
Ja, wohl, ja. Genau.
Wohl dem, der das kann? Gibt es da ein Rezept für diese Work-Life-Balance?
Nee, würde ich nicht sagen. Es ist aber so, dass ich das Glück hatte, schon immer relativ diszipliniert zu sein. Das heißt also, ich sitze morgens um 8 Uhr am Schreibtisch und mache wirklich meine Dinge. Und dann kann ich es mir eigentlich auch meistens erlauben, dass ich 17:30, 18 Uhr, heute jetzt nicht, aber normalerweise schon, dann auch Schluss machen kann. Und dann sind mir halt die Berge so wichtig und ich gehe in meiner Freizeit häufig in die Berge zum Radeln, zum Wandern, im Winter zum Skifahren, Skitouren gehen, dass ich einfach sage, da liegt meine Priorität dann und da ist dann irgendwann Schluss und dann können mich Leute anrufen, ob sie, das ist mir dann egal, da bin ich dann am Berg. Und da muss man dann aber auch mit leben, dass ihm das ein oder andere eben durch die Lappen geht, das passiert dann, aber das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten, ehrlicherweise.
Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum du im Süden geblieben bist, obwohl du nicht aus dem Süden kommst.
Definitiv. Mein Herz wird immer an Köln hängen. Das wird sich nie ändern. Das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Mit München bin ich von den Menschen her nie warm geworden. Die Stadt selber finde ich wunderschön und mittlerweile hat es mich ja in den Süden nach Rosenheim verschlagen. Und da fühle ich mich sehr wohl, weil da habe ich es nah in die Berge und trotzdem bin ich innerhalb von 25 Minuten mit dem Zug in München. Also die Kombination gefällt mir seit 2 Jahren eigentlich sehr gut. Ich nutze auch immer die Zeit im Zug, entweder um zu lesen oder um abzuschalten und dann komme ich hier in die Tür rein und dann ist für mich eigentlich eine andere Welt da. Von da an, das ist eigentlich eine gute Trennung. Jetzt in Corona-Zeiten habe ich natürlich viel auch von zu Hause gearbeitet, logischerweise.
Du musstest ja dann auch vorleben, wenn ich jetzt an Videokonferenzen und so weiter denke.
Absolut. Aber ich bin ja durchaus ein Verfechter dieser digitalen Welt und ich glaube und ich hoffe, dass auch viel davon bleibt. Alleine mal, wenn man überlegt, wie viel unsinnige Dienstreisen es gab früher oder auch viel bei Geschäftsleuten noch viel mehr als bei uns vielleicht. Ich glaube, davon kann man sich 2 Drittel wirklich sparen. Den direkten Kontakt ersetzt das natürlich alles nicht. Den muss man manchmal haben. Das merken wir auch im Kundenkontakt, dass es halt einfacher ist, schon mal mit Leuten zu reden, wenn man vis-à-vis gegenüber sitzt. Aber 2 Drittel lassen sich sicherlich auch digital lösen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und dann können wir den Flugverkehr ein bisschen reduzieren. Und dann ist das vielleicht ein kleiner Beitrag, klitzekleiner Beitrag dazu, dass es doch noch nicht so schnell bergab geht mit uns allen hier auf diesem Planeten.
Ist Podcast nicht sogar der beste Beweis dafür, dass es auch so funktioniert?
Definitiv. Definitiv. Das ist ein tolles Medium. Das ist ja auch jahrelang unterschätzt worden, so ein bisschen. Jetzt in den letzten Jahren natürlich nicht mehr. Das ist ernstzunehmendes Komplementärmedium. Auch einige unserer Kunden im Content-Bereich fragen immer mal wieder, könnt ihr uns auch Podcasts produzieren? Da sind wir jetzt aber nicht die Experten. Deswegen haben wir das meistens immer von uns geschoben, weil wir dann doch schon auch sagen, wir sind klar auf Bewegtbild ausgelegt. Aber es gibt's immer wieder. Und wenn ich in Beratungsgespräche gehe, sage ich auch immer, denkt bitte 360 Grad. Das heißt an alle Medien, die uns zur Verfügung stehen. Ja, und nicht immer nur klassisches lineares Fernsehen. Das ist ja fast schon mittlerweile ein Auslaufmodell. Nichts gegen die Fernsehsender, aber für so Unternehmen sind halt die Social-Media-Kanäle und Podcasts und was es nicht alles gibt, wesentlich interessanter inzwischen als die teure Fernsehwerbung, wo sie noch nicht mal steuern können, wer es denn wirklich dann auch sieht.
Ich stimme ihm zu. Also ihr könnt lieber bei mir Werbung schalten als jetzt irgendwo im Fernsehen. Apropos Werbung, was fällt dir spontan zum Thema Werbung ein?
Wir leben davon. Ich bin auch immer schon ein Fan von Werbung gewesen. Das klingt ein bisschen doof, aber ich habe als Kind mit meinem Vater auf dem Sofa gesessen und wir haben Werbungsraten gemacht. Wer konnte zuerst entdecken, welcher Werbespot von wem war oder für welche Marke? Und das ist irgendwie paradox, aber seitdem hat mich Werbung begleitet. Und ich weiß, dass zum Beispiel mein Business ohne Werbung nicht funktionieren würde. Also Christian, ich glaube, da sind wir uns einig. Von da an kann ich jetzt nicht so viel Schlechtes sagen, ehrlicherweise. Und es gibt ja auch manchmal durchaus Werbespots, die witzig sind, auch wenn das in Deutschland weniger der Fall ist, vielleicht lieber in anderen Ländern oder mehr in anderen Ländern. Der Deutsche geht dann vielleicht dann doch ab und zu lieber zum Lachen in den Keller, habe ich so manchmal das Gefühl.
Mario Kottkamp, so die erste Frage, die naheliegendste Frage habe ich noch gar nicht gestellt, die stellt natürlich jeder aus dem Sportbusiness. Du weißt welche, ne?
Ja, auch natürlich.
Ja, dann bitte.
Also, ich hole mal ein bisschen aus, nein, nur ganz kurz und Spaß beiseite und das meine ich auch alles nicht ernst, nur mit einem zwinkernden Auge. Aber auf meinen Nachnamen hin angesprochen, sage ich immer, Gott sei Dank heiße ich nicht Sprenger oder Reif oder Potowski, sondern Kottkamp. Nein, das ist jetzt wirklich ein Spaß. Ich sage es eigentlich immer nur mit einem dieser 3 Namen. Möglicherweise kann der eine oder andere sich denken, welchen Namen ich da meine. Weil ich immer positiv auf meinen Nachnamen angesprochen werde. Volker Kottkamp ist mit mir nicht verwandt, aber das ist immer die erste Frage, weil er große Fußspuren hinterlassen hat im Sportjournalismus, als Tenniskommentator vor allem, als auch Organisator der ARD-Großturniere im Fußballbereich. Wir haben uns Gott sei Dank vor Jahren kennengelernt über die ARD, für die wir beide gemeinsam tätig waren. Und er sagte mir, dass auch ab und zu er angesprochen wird, ob ich sein Sohn sei. Das ehrte mich dann wiederum ein wenig. Ich glaube aber, dass es bei weitem nicht so häufig ist wie andersrum, woher auch. Aber trotzdem ist er ein feiner Kerl und ich habe mich immer gerne mit ihm unterhalten. Und die meisten Leute, die mich darauf ansprechen, sagen auch, den fanden wir gut. Und das gibt's ja nicht so häufig, wie du weißt, im Kommentatorenbereich. Die meisten finden ja die Leute dann immer doof und können es aber selber eigentlich gar nicht besser.
ARD kennengelernt hast du Volker Kottkamp. Wir haben uns bei Sky kennengelernt. Ich durfte auch für eins deiner Formate arbeiten. Lass uns die Formate, du hast sie eben nur kurz angerissen, einmal kurz erwähnen. Es war zum einen Samstag live.
Ja, genau. Das haben wir in, ja, man muss fast sagen, verschiedensten Formen über 3-4 Jahre ausprobieren dürfen. Teilweise mit Oliver Pocher als Moderator, mit Jessica, früher noch Kastrop, mit Bella Lesnick, wo sie nicht alle mittlerweile abgeblieben sind, die Leute. Spannendes Format in verschiedensten Formen. Zum Schluss war es eine Call-In-Show über 4 Stunden mit Thomas Wagner, mit Michael Leopold, mit dem großartigen Rolf Harald Fuhrmann. Aber am Ende wussten wir, glaube ich, nie so richtig, wo soll das hin, das Format. Und ich habe immer eine These, und das habe ich auch gelernt im Fernsehen bei meiner vorherigen Station RTL, wo ich über 10 Jahre war. Wenn man zu lange an Formaten rumdoktert, dann kann man es auch gleich beerdigen. Oder um es noch anders auszudrücken, wenn du es nicht schaffst, innerhalb von 2 Sätzen auszudrücken, was dein Format ist und will, dann ist es auch das Falsche und das konnten wir eigentlich nie. Aber es war eine spannende Spielwiese. Es hat uns jede Woche richtig Spaß bereitet, das zu machen. Nur die Akzeptanz in der Bundesliga war schwierig, weil der deutsche Fußball, wie ich es vorhin schon mal sagte, zum Lachen in den Keller geht. Und wir haben es nicht ganz so ernst genommen, dieses Format, mit einem zwinkernden Auge drauf geschaut auf den Fußball. Und das fand der Fußball nicht gut. Ich zitiere da immer Joachim Watzke, der bei uns war, bei Sky einen Vortrag gehalten hat. Und dann wurde er gefragt, wie findest du denn das Programm von Sky? Und er sagte, ich finde das alles super, was ihr macht, nur dieses blöde Samstag Live, das ist unerträglich. Und dann fragte ich ihn natürlich, ob er es schon mal gesehen habe. Und er sagte, nee, aber das habe ich mir erzählen lassen. Und ab dem Punkt war es für mich nicht ernst zu nehmen, weil man muss sich wenigstens Dinge angucken und dann kann man es beurteilen, das ist meine Meinung. Und dann hatten wir Christian, das weißt du ja auch, mein Lieblingsbaby, das war mein Stadion. Da haben wir auch viele Leute rausgebracht, die mittlerweile ihren Weg gemacht haben. Ich nenne jetzt nur mal ganz voran Uli Potowski, seine großartige Karriere gekrönt mit diesem überragenden Format. Nein, Spaß beiseite. Aber Esther Sedlacek hat ihre ersten Schritte im Fernsehen dort machen dürfen. Nachher auch Christina Rann. Und da haben wir ja eigentlich jeden Freitag am Ende aus irgendeiner Kneipe in Deutschland gesendet. Und das war sehr lustig, muss ich sagen.
Kommt der Querverweis mal eben auf Books and Sports, Ausgabe 42, Gerhard Henschel und Klaus Teweler, zwei ganz großartige Autoren. Da geht es dann auch darum, dass irgendwelche Leute Bücher kritisieren, die sie nie gelesen haben. Eine haben wir eben noch vergessen, Achtung, und wir wollen ja natürlich über die Bayern-Doku reden, die auf Amazon läuft. Shari Reeves arbeitet jetzt auch für Amazon und die war damals auch tatsächlich bei Samstag Live.
Genau, die habe ich vergessen in der Auflistung. Und witzigerweise sind ja heute jetzt im Amazon-Programm noch andere Leute verantwortlich, die damals Samstag Live mitgeprägt haben. Der Kollege Andreas Bosbach, großartiger Sendemacher, wie ich finde, leitet jetzt die Amazon-Sendungen dort und hat damals Samstag Live gemacht für uns in München. Also von da an, der Kreis im Sportjournalismus schließt sich halt immer irgendwo wieder, ist ja auch nicht so groß dann die deutsche Sportjournalistenwelt am Ende. Wir vergaßen natürlich vorhin noch das Vorzeigeformat Sky 90, was ja Gott sei Dank immer noch existiert bei Sky. Das durften wir auch jahrelang mit begleiten, wobei das Einfachste war, weil das schon so etabliert war, dass wir dort keine Probleme hatten, Gäste zu bekommen. Und das Highlight, was ich dort hatte, vergesse ich nie wieder. Eine Sendung mit Pelé, Franz Beckenbauer und Günter Netzer. Das war natürlich für alle Fußball-Nostalgiker wahrscheinlich die Sendung aller Sendungen. Für mich war es das jedenfalls. Und jedes Mal, wenn ich dieses Foto wieder sehe, und ich habe es immer noch hier an der Wand hängen, muss ich sagen, ja, ich durfte Pelé einmal treffen und einen ganzen Tag begleiten und durch unsere Sendung führen. Das war schön. Also moderativ hat es natürlich Patrick Wasserzieher gemacht, aber hinter den Kulissen.
Ich arbeite ja noch für Sky, deshalb darf ich es wahrscheinlich nicht sagen, aber du darfst es sagen. Der Sendeplatzwechsel
ist eine Katastrophe.
Danke.
Aber das ist grundsätzlich bei Formaten ja so, ne? Aber es ist auch immer so, und das sagt wieder das aus, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn du nicht richtig weißt, was dein Format, wohin das soll und will, dann macht das keinen Sinn. Auch ein Sendeplatzwechsel nicht. Und der Angriff mit Vontora auf irgendwelche Doppelpass-Sendungen, die schon seit 25 Jahren etabliert sind am deutschen Markt, auch schwierig. Der Deutsche hat seine Lieblingsdinge und da lässt er sich so schnell auch nicht von abbringen. Deswegen funktioniert die Tagesschau. Deswegen funktioniert der Tatort. Deswegen funktioniert der Doppelpass und auch die Sportschau. Das wird so schnell sich nicht ändern. Also das braucht Generationen, würde ich fast sagen.
Ich habe Sky 90 auch immer gerne sonntags abends geguckt.
Absolut. Das war auch ein guter Abschluss vom Bundesliga-Wochenende. Jetzt nehmen wir mal diesen Montags-Appendix da raus, den es mal gab. Aber am Ende war das so, ne? Wir konnten da schön alles resümieren, was dann so passierte.
Vor Sky warst du bei?
RTL, lange Jahre. Hab dort so ziemlich alles gemacht, was man im Fernsehen machen kann. Durfte dort volontieren. Also was heißt volontieren? Ja doch, eigentlich schon. Ich war der allererste Jahrgang der RTL-Journalistenschule, die gegründet wurde im Jahr 2000. Und der erste Absolventenjahrgang, dazu darf ich mich noch zählen. Und dann bin ich 10 Jahre bei RTL geblieben, habe da Sende-CVD gemacht. Ich war Reporter für Olympische Spiele on air. Ich habe Beiträge gemacht. Viel Formel 1 zur damaligen Zeit. Ich habe mir gerade vor einer Woche nochmal die neue Netflix-Doku über Michael Schumacher angeguckt und musste mich daran erinnern, wie viele Beiträge ich über Michael Schumacher gemacht habe. Kann ich gar nicht zählen, ehrlicherweise. Aber ich habe dort auch Nachrichten gemacht, ich habe Boulevard gemacht, eigentlich alles, was so diese RTL-Bandbreite damals hergab. Und davor war ich beim Kölner Express. Also ich habe meine Anfänge im Boulevard-Schreiben eigentlich gemacht. Und da bin ich auch ehrlicherweise stolz drauf, weil da habe ich viel gelernt bei den Kollegen damals. Also wie man Schlagzeilen macht, da waren die Jungs schon gut. Und die hatten auch gute Kontakte, zumindest im Kölner Sport. Da habe ich immer noch Kontakt zu den Machern jetzt, die da noch am Werk sind. Also da bin ich sehr stolz drauf, dass ich da sein durfte.
Da komme ich dann jetzt mit dem nächsten Querverweis. Eine Ausgabe vor uns, Markus Höhner. Da ging es explizit auch darum, was er von Leuten, die beim Boulevard gearbeitet haben, gelernt hat. Eben auch diese Geschichten erkennen, Überschriften machen und, und. Ich bin auch der Überzeugung, dass Zeitungsmachen nach wie vor immer noch die beste Schule ist, auch wenn es Zeitungsmachen jetzt nicht mehr so gibt, wie es mal gab.
Definitiv. Und wenn du jetzt natürlich siehst, die Transformation, die zum Beispiel das Hause Springer jetzt so nicht Sprenger, sondern Springer durchmacht, dann siehst du natürlich, dass die Verschmilzung da ankommt. Das fällt natürlich vielen schwer. Ich habe schon vor Jahren Schulungen beim Kicker gemacht, wo ich dann den ganzen großartigen Redakteuren beim Kicker beibringen sollte, wie sie mit dem Handy nebenbei noch ein Filmchen produzieren. Das war auch spaßig. Du kennst die Leute ja auch teilweise, die da sitzen. Frankie Lussem dann zu sagen, er muss jetzt auch noch einen Film drehen nebenbei, das war ein abenteuerlicher Kurs, aber mega witzig, muss ich sagen, weil ich die Kollegen halt auch schätze einfach, auch aufgrund ihrer Kontakte. Du musst es erst mal schaffen, jeden Tag bei deinem Verein zu sein und immer wieder Neuigkeiten zu finden. Das ist jetzt auch nicht so leicht, ehrlicherweise.
Bleiben wir kurz beim Thema Coaching oder denen was beibringen. Du hast ja dann so mal eben so ganz nebenbei auch noch ein Fernstudium oder wie ist die richtige Bezeichnung absolviert?
Ja, also ich habe mich fortgebildet zum Business Coach. Das ist ja natürlich immer so ein komischer, dehnbarer Begriff. Bei mir war es Gott sei Dank mit der Dena Akademie am Bodensee in Konstanz. Dort war ich 1,5 Jahre, alle 2-3 Monate für 3 Tage. Und es war nicht nur Systemik, sondern wir haben sehr viel, das ging sehr viel in Psychologie hinein, Menschenführung. Und das hilft mir, weil ich ja neben meiner Haupttätigkeit als Journalist und Filmemacher auch noch eine Company gegründet habe mit 2 Partnern zusammen. Vor 3 Jahren ist, glaube ich, jetzt her. unter3.com und da kümmern wir uns eben um Mediencoachings. Meine beiden Partner sind der Klaus Kastan, der ehemalige Sportchef vom Bayerischen Rundfunk, und der Franz Maget. Ich glaube, er war, ich weiß es gar nicht, wie lange Oppositionsführer der SPD im Bayerischen Landtag und auch Landtagspräsident oder zumindest Vizepräsident. Und da sind wir aber vorwiegend im politischen Bereich tätig und coachen da unterschiedliche Leute mit Auftritten, mit Reden, Schreiben etc. pp. Also das ist nochmal ein ganz anderes Standbein, hat mir aber immer viel Spaß gemacht, weil ich nebenbei auch immer Unikurse geleitet habe, wenn ich die Chance dazu hatte, weil ich immer die Lust hatte, Leuten irgendwie was weiterzugeben, was ich selber mal lernen durfte.
Boah, aber bei Politikern und Coaching, da habe ich jetzt natürlich gerade nach dem, was jetzt die vergangenen Wochen hinter uns liegt oder auch was vor den Wochen, die jetzt hinter uns liegen, davor passiert ist, sprich im Wahlkampf, da habe ich dann natürlich ganz viel Potenzial gesehen.
Definitiv. Da ist vor Jahren schon mal was falsch abgebogen irgendwo. Das werden wir natürlich jetzt auch nicht alle so schnell einfangen können. Aber wir bemühen uns im Kleinen. Und wenn man da nicht anfängt, dann, ja, dann kann man ja gleich aufgeben. Also es gibt durchaus welche, die sagen, sie sind noch lernwillig. Natürlich reden wir jetzt nicht von den großen Rampensäulen, wie sie jetzt da alle auf der großen politischen Bühne stehen. Da weiß ich gar nicht, wie viel Sinn sowas noch macht. Oder sind die so eingefahren mit ihren Dingen, dass das schwierig ist. Aber es gibt ja durchaus Leute, die in der zweiten, dritten Reihe stehen oder Leute, die nachkommen und die noch völlig unbedarft sind. Und die brauchen schon noch hier und da Hilfe, denke ich. Und die nehmen sie auch an.
Ja, wenn ich jetzt gerade auch, wir schauen ja nun noch wieder anders auf die Politik, auf Politikerinnen und auf Politiker als jetzt die Jugend. Wenn ich dann sehe, wie die drauf schauen, dann denke ich mir immer, um Gottes Willen, wo soll das noch hinführen?
Absolut.
Also nicht das, jetzt bei unseren Jugendlichen, sondern bei denen, die für die eigentlich da sein sollen.
Nee, ne? ich glaube, dass viel auch diese Politikverdrossenheit, was jetzt nicht, also zum Glück sind ja, sagen wir mal, die Durchschnittszahlen der Wahlbereitschaft wieder etwas gestiegen oder zumindest auf einem vernünftigen Niveau, aber ich glaube, dass halt einfach viele Leute nach Köpfen wählen mittlerweile und wenig nach Inhalt und dass trotzdem viele sagen, ja, die da oben, das Establishment, und das versuchen wir halt einfach jetzt auch mal Leuten zu vermitteln, weil ich glaube, dass da wirklich ein großes Problem liegt, dass da viele von den Politikern, die es in den letzten 20, 30 Jahren, soweit will ich gleich zurückgehen, aber in den letzten 20 Jahren gab, dass die einfach so ein bisschen die Realität verloren haben. Also wie der normale Mensch lebt, wissen vielleicht von denen einige schon nicht mehr. Und das führt, glaube ich, zu Verdruss. Und das versuchen wir den Politikern halt zu erzählen, dass sie wieder viel, viel mehr nicht nur reden müssen von Authentizität, sondern sie auch zeigen müssen. Und da kann man auch, ich finde, man kann da auch mal Fehler machen. Das Problem in der medialen Welt ist natürlich, dass diese Fehler denen immer sofort um die Ohren geklatscht werden. Und zwar durch Social Media in zehnfacher Potenz, als es früher der Fall war. Deswegen verstehe ich, dass alle vorsichtig werden. Gilt im Sport ja im gleichen Maße. Aber das führt sicherlich nicht dazu, dass es besser wird.
Ich bin jetzt gerade im Kopf in Bayern und bin gerade bei Herrn Aiwanger.
Ja. Ja. Ja, das ist natürlich ein spezieller Fall. Also, falls du darauf hinaus willst, nein, den haben wir noch nicht gecoacht. Aber ja, er könnte es brauchen. Ich fürchte aber, nein, er wird es nicht annehmen. Von da an stellt sich die Frage momentan nicht.
Gibt es Leute, wo ihr sagt, nein, mit denen wollen wir nichts zu tun haben?
Genau, wir haben eine klare Grenze bei uns in der Satzung definiert, dass wir für keine politischen Ränder arbeiten. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, dass wir für die AfD schlichtweg nicht arbeiten. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, aber bei allen anderen Parteien sind wir eigentlich offen. Also da, das muss demokratisch sein halt einfach. Und dann sage ich, da möchte ich auch gerne helfen, aber bei allem anderen, das schlagen wir aus.
Zweite Aufgabe für den Gast bei Sprenger, spricht Hashtag Media and Sports, ist der Cliffhanger auf den letzten Teil. Der liegt jetzt ja offen. Das ist ja wie ein Elfer.
FC Bayern, viel Arbeit, spannende Zeit, tolle Einblicke, aber nicht immer ganz einfach.
Der Stern des Südens, er geht auf Im November, genauer gesagt, an dem Tag, an dem Sprenger spricht, Hashtag Media and Sports, mit einem der Produzenten online geht, mit Mario Kottkamp. Mario, was können die Leute bei Amazon sehen und was habt ihr erlebt und gesehen?
Ja, wir haben eine spannende 9-monatige Rallye hinter uns. Also die Ursprünge dieses Projekts liegen sogar schon 4 Jahre zurück. Da gab es die ersten Gespräche zwischen der Hauptproduktionsfirma Wiedemann und Berg, bekannt auch durch viele Kinofilme und Serienproduktionen, Kinofilme unter anderem Das Leben der Anderen, deutscher Oscar. Also Wiedemann und Berg weiß, wie man Kino macht. Und die haben seit 4 Jahren jetzt am FC Bayern gearbeitet und dann hat sich der FC Bayern irgendwann dazu durchgerungen, doch eine Doku zu machen. Und dann hat der Quirin Berg, der Geschäftsführer von Wiedemann und Berg, ein Produktionsteam zusammengestellt, zu dem ich Gott sei Dank die letzten 9 Monate gehören durfte. Das zum einen als Regisseur der Simon Verhoeven, der auch bekannt ist, sicherlich bei dem einen oder anderen, hat jetzt gerade einen deutschen Filmpreis auch gewonnen. Der war so als kreativer Kopf dabei. Dann der Nepomuk von Fischer, der zweite Regisseur, der auch gleichzeitig DOP war. Der hat die ganzen Sachen, und das war schwierig unter Corona-Bedingungen, diese Produktion auf die Beine zu stellen, gedreht. Weil es durfte immer nur ein Mann an diese Säbener Straße in das Innere der Mannschaft rein. Das war er dann am Ende. Manchmal war es ein zweiter, aber eher selten. Dann gehörte noch der Hannes Heidenreich mit seiner Firma dazu. Die haben das ganze Producing drumherum gemacht. Und ich durfte den journalistischen Part geben und die ganzen Recherchen leiten, das Licensing am Ende leiten und die kreative Note draufpacken und meine Kontakte natürlich mit in die Menge schmeißen. Das war nach der Doku, die wir gemacht haben letztes Jahr über den Restart der Fußball-Bundesliga, weiter, immer weiter. Wurde ich kontaktiert von Wiedemann und Berg, ob ich mir vorstellen könnte, mich aus meinen eigenen Projekten mal rauszuziehen für so ein Projekt. Und da habe ich natürlich als langjähriger Verfolger des FC Bayern und ich muss sogar zugeben, als Kind, obwohl ich aus Ostwestfalen komme, bin ich immer Bayern-Fan gewesen. Deswegen war es für mich ein Herzensprojekt, das zu machen. Und habe dann jetzt die letzten 9 Monate eigentlich nicht viel anderes gemacht, als mich um den FC Bayern gekümmert.
Wie sieht so ein Kümmern aus? Oder wie sah das Kümmern aus?
Ah ja, also das hatte natürlich viel auch mit Politik zu tun. Das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Es war nicht alles immer von Anfang an ganz einfach. Aber am Ende haben wir, glaube ich, ein Projekt hinbekommen, womit alle zufrieden sind. Wir haben natürlich die ganzen Drehs konzipiert. Am Anfang haben wir Drehbücher geschrieben, also Episodenabläufe sozusagen, wie stellen wir uns diese 6 Teile vor, dann haben wir viel zusammengesessen, teilweise noch ganz altmodisch und haben an Pinnwände irgendwelche Zettelchen gepinnt, in welchen Reihenfolgen wir wie, welche Blöcke sehen. Dann war es aber nicht immer so ganz einfach, was lassen die Bayern zu, was dürfen wir wirklich machen. Nicht jeder im Verein war ein großer Freund von diesem Projekt am Anfang, da mussten wir sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Das Blöde war für uns, dass, sagen wir mal, das Onboarding, also das Warmwerden mit der Mannschaft, mit dem Trainer und so, parallel zum Produzieren stattfand, aufgrund der Kürze der Zeit. Das hat uns dann am Ende so ein bisschen Zeit gekostet. Und jetzt haben wir es aber eigentlich, ja, ich sag mal, letzte Woche mehr oder weniger finalisiert. Der Trailer ist jetzt ja auch rausgekommen. Und am 2. November können dann alle Leute sich das anschauen. In einem Schwung übrigens. Es kommt nicht jede Woche ein Teil, sondern es kommen alle 6 Teile gleichzeitig auf die Plattform bei Amazon.
Wie lang dauert jeder Teil?
Ungefähr, Pi mal Daumen, 45 Minuten. Der letzte ist ein bisschen länger, also haben wir so circa 270, 280 Minuten Output. Aber wir haben viel, viel mehr produziert. Ich habe schon immer gesagt, wir hätten, keine Ahnung, was noch alles so in den Giftschrank wandert. Also daraus hätten wir wahrscheinlich noch 2 andere Dokus machen können, ehrlicherweise.
Was sehen wir denn? Folge 1 zum Beispiel.
Folge 1 ist ein bisschen speziell, weil wir da erstmal anfangen und uns der Frage widmen, was ist denn der FC Bayern? Das sieht man auch im Trailer schon wunderbar. Da haben wir großartigen und wirklich aufwendigen Dreh gehabt mit den großen Köpfen des FC Bayern. Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidzic. die uns erstmal erklären, was ist denn der FC Bayern aus ihrer Sicht. Wir gehen natürlich auch zurück. Das allererste, das habe ich vergessen, und das war uns allen, ja, das eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen. Diese ganze Folge ist Gerd Müller gewidmet, oder alle Folgen, weil er natürlich in der Produktionszeit gestorben ist. Wir konnten mit ihm auch nicht mehr drehen. Da wurden wir inständig darum gebeten, das nicht zu tun. Mit seiner jetzigen Witwe haben wir sprechen können, und aber wir haben dann gesagt, sofort, als er dann leider gestorben ist, dass wir das ganze Ding ihm widmen, und deswegen gibt es vorne im ersten Teil ein Foto, und der erste Teil fängt ja auch mit einem Cold Opening an, und das ist eigentlich die Szene der Saison für uns gewesen. Hansi Flick kommt im Spiel oder nach dem Spiel Wolfsburg in die Kabine und erzählt seiner Mannschaft: Freunde, ich höre auf. Und ich glaube, da waren wir selber dabei, und das war schon touchy, der Moment, so, weil die ja schon auch eine enge Bindung hatten, zwar nur anderthalb Jahre zusammengearbeitet haben, aber es war ja schon eine spezielle Zeit. Und den Moment dann abbilden zu können, das war für uns von vornherein klar, dass das die erste Szene in allen Teilen sein muss. Und dann, wie gesagt, erzählen aber erstmal die großen Herren etwas über den FC Bayern und warum, wieso, weshalb. Ja, und dann geht's so weiter, und dann erzählen wir viel Privates. Ich habe den Trailer jetzt auch witzigerweise mal Freunden vorgespielt und auch meiner Frau, und die Freunde haben teilweise überhaupt kein Interesse am Fußball und meine Frau ehrlicherweise auch nicht, und die haben gesagt, das finden wir irgendwie interessant, weil da eben auch Bilder dabei sind, die nicht nur auf dem Sportplatz stattfinden, sondern in der Kabine, bei Robert Lewandowski zu Hause, bei Leon Goretzka zu Hause, etc. pp. Aber schaut's rein. Ich glaube, das ist spannend auch für Leute, die den FC Bayern nicht mögen. Also es ist nicht nur eine Lobhudelei, sondern wir haben schon versucht, ausgewogen diese Saison und die Themen auch darzulegen. Ich habe immer meinen journalistischen Ehrgeiz natürlich eingebracht und gesagt, wir müssen noch kantiger werden. Da konnte ich mich, und das ist das Einzige, was ich so verrate, nicht an allen Ecken und Enden durchsetzen.
Ach, du hast ja schon ein bisschen was verraten. Wer waren denn so die größten Skeptiker im Verein?
Das kann man eigentlich so gar nicht sagen. Also das hatte mit diesem ganzen Prozess zu tun. Ich glaube, nicht jeder war gleichzeitig stark abgeholt. Skeptiker im Verein mag ich jetzt so gar nicht erzählen können, weil ich das auch gar nicht so im Detail dann weiß. Es gab halt Verträge, und nach Verträgen waren halt Dinge festgelegt, und die mussten gemacht werden von beiden Seiten. Also wir hatten Sachen zu erledigen, die der FC Bayern gerne wollte, und andersrum haben wir Sachen gesagt, die wir gerne brauchen, die wir unbedingt brauchen, um eine spannende Doku zu erzählen. Aber Skeptiker in dem Sinne, es war am Anfang nicht ganz so easy, Hansi Flick davon zu überzeugen. Aber wie wir jetzt alle wissen, war er natürlich auch gedanklich schon in einer Phase, wo er möglicherweise seit Wochen für sich selber schon drüber nachgedacht hat, ob er das alles braucht beim FC Bayern. Und dann kommst du da halt her und sagst ihm so, jetzt möchten wir eigentlich in der Kamera nochmal irgendwie drehen, wie er eine Ansprache hält. Das fand er am Anfang nicht ganz so witzig. Und am Ende war er eigentlich einer der größten Befürworter des Projekts. Also das hat sich komplett gewandelt innerhalb von 3-4 Monaten, weil er auch gesehen hat, dass unser DOP da sehr feinfühlig war, und wenn gesagt wurde, pass mal auf, mach die Kiste mal aus, dann haben wir das auch gemacht. Aber es gibt viele Momente, wo wir draufgehalten haben einfach, und das ist dann schon spannend zu sehen, dass so eine Fußballmannschaft wie der FC Bayern, zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste Mannschaft der Welt, im Grunde auch nicht viel anders tickt als eine Kreisliga-Mannschaft. Natürlich haben sie viel mehr Staff drumherum, viel mehr Geld, und sie trainieren häufig und haben mehr Talent, aber von der Art und Weise, wie sie agieren, und das sagen sie auch selber, sind sie nicht so viel anders als eine Kreisliga-Truppe. Und das ist zum Beispiel das, was mich sehr befriedigt hat. Also diese Welt ist gar nicht so viel anders und so bunt und so weiß ich nicht, so abgehoben, wie man immer so meint. Sondern das ist schon auch, da wird mit dem gleichen Slang geredet wie auf dem Platz nebenan.
Die Überschrift ist jetzt klar, oder? Mario Kottkamp, Bayern wie ein Kreisligist.
Ja, soweit würde ich nicht gehen, weil ich sagte ja eingangs, sie sind dann schon auch ein bisschen erfolgreicher und ein bisschen besser als Kreisligisten. Ich meine aber die Art und Weise, wie sie sich unterhalten. Also ihr werdet das sehen, wenn ihr reinschaut. Es gibt da Szenen, die sind einfach mega köstlich. Und da sagt jeder, ey, das ist ja echt genau wie bei uns in der Kabine. Früher oder noch, je nachdem, ob man noch spielt, auch jetzt noch. Das meine ich damit. Ja, ich will sie nicht in Abrede stellen, dass sie jetzt genauso kicken wie ein Kreisligist. Sieht man ja, dass das nicht stimmt. Aber also wenn man sieht, wie Thomas Müller, man hört ja immer Radio Müller, und wenn man so eine Doku macht und man hat 9 Monate Material von Thomas Müller, dann sagt man nicht nur Radio Müller, sondern Wasserfall Müller, würde ich eher sagen. Aber in vielen Fällen einfach lustig, weil er das Leben auch manchmal nicht ganz so ernst nimmt, sondern einfach mit einem zwinkernden Auge da ist. Und das tut dem Fußball einfach gut. Da haben wir viel zu wenig davon, Christian. Das ist, weißt du ja in deinen vielen, vielen Interviews auch, dass es alles viel zu weich gespielt und zu ernst genommen wird. Das ist meine These. Und das ist jetzt schön auch mal zu sehen, dass die Jungs da auch, und die sind auch wirklich, und das ist wirklich die Erkenntnis, das sind wirklich über weite Strecken Freunde. Da muss man sich überlegen, da spielt ein 95er-Jahrgang mit Süle, mit Kimmich, mit Goretzka, mit Gnabry und mit Sané. Die kennen sich, seit sie 11, 12 sind. Und diese Geschichte erzählen wir. Wir zeigen Bilder aus deren Jugend. Wir erzählen, wie sie sich wirklich freuen, jetzt in einem Verein miteinander zu spielen. Da gibt es ein Zitat von Joshua Kimmich, der sagt, ey, sag mal ganz ehrlich, ich sag euch mal eins, also für einen Freund zu laufen auf dem Platz ist was anderes als für einen Mitspieler. Und genau deswegen war der FC Bayern so erfolgreich in dieser Zeit, weil sie eben auch einen Teamspirit haben, der für mich sehr verblüffend war. Aber das, denke ich, wird auch so das Fazit von vielen sein am Ende. Boah, ey, das glaubt man denen schon, dass die irgendwie miteinander gut können. Also das war zumindest so mein Eindruck.
Was hat dich noch verblüfft?
Was hat mich noch verblüfft? Eigentlich, dass die Spieler dieses Projekt sehr positiv angenommen haben. Ich glaube, die sind mittlerweile auch intelligent genug, dass sie wissen, welche große Marketingfläche das für sie bietet. Aber das war wirklich so, das ist ja immer oft so die Bedenkenträgerei der Medienabteilung oder auch der Berater. Und wenn du da mit den Jungs selber sprichst, dann sagen die, ach komm, hier ist meine Nummer, komm mit, wir machen das. Und das war schon auch spannend, wie die sind. Und wir haben ja auch, und dafür war ich in erster Linie verantwortlich, viele externe Gesprächspartner gehabt. Ja, viele von den alten Granden beim FC Bayern, Sepp Maier, Bullerodt. Mein Lieblingserlebnis war mit Franz Beckenbauer zu Hause bei ihm in Salzburg in seinem Haus. 4 Stunden lang reden und Bilder mit dem Kaiser machen. Und ich kenne ihn ja aus Sky-Zeiten, weil wir lange zusammengearbeitet haben. Das war großartig. Und wenn die Menschen dann erzählen, wie sie die jetzige Generation wahrnehmen, wie es dann früher war, sowas finde ich immer spannend. Und wir haben in der Doku, wir haben Pep Guardiola drin, wir haben Thomas Tuchel drin, wir haben Joachim Watzke drin, wir haben Christian Seifert von der DFL drin. Das ist ja nicht nur, dass Bayern-Leute reden. Wir haben natürlich auch Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm drin. Wir haben Thiago drin, wir haben Jürgen Klopp drin. Also im Grunde von den Namen alles, was man so kriegen kann. Und das Spannende ist, wenn die dann so über den FC Bayern und ihre Wahrnehmung reden, gerade die externen Leute, finde ich, bringen nochmal eine andere Sichtweise rein. Gerade Thomas Tuchel, weil er eben der Gegner im Champions-League-Finale war, mega spannend, ja, und hat sofort zugesagt, ja. Er war im Urlaub auf Ibiza, darf ich, glaube ich, erzählen, und wir sind dann dahin geflogen und haben mit ihm dort das Interview gemacht. Also top, wirklich top, wie das angenommen wurde von allen Seiten.
Vielleicht auch deshalb, weil sie gesehen haben, dass es bei anderen Vereinen funktioniert. Beim 1. FC Köln gibt es ja 24/7. Bei Dortmund gab es eine Doku von Ayosha Pause. Wir verschweigen jetzt mal die ganzen anderen großen Dokus eben aus Amerika oder eben auch aus England. War das, weil die Bayern ja dann ausnahmsweise mal etwas hinterherhinken, sonst sind sie ja immer vorne weg.
Ja, aber das hat damit zu tun, dass der FC Bayern grundsätzlich die Philosophie hat, wir sind nach außen eine Einheit und wir lassen keinen in unseren Inner Circle. Und ich sagte ja, die Gespräche haben ja 4 Jahre gedauert. Und am Ende haben sie jetzt dann doch gesagt, wir möchten das machen. Und das rechnen wir ihnen auch hoch an, muss man wirklich sagen. Und ja, es gibt genug andere Beispiele, aber es war für den FC Bayern auch immer klar, dass man nicht in irgendeine Serie rein wollte mit der Doku, sondern was Eigenes machen will. Und wenn man die Handschrift sieht von unseren 6 Teilen, dann glaube ich schon, dass sie anders ist als zum Beispiel die All-or-Nothing-Serie von Amazon, dass sie auch anders ist als der BVB und der 1. FC Köln. Was ich damit überhaupt nicht sagen möchte, ist, dass es besser ist oder so, auf keinen Fall. Ich finde viele Dinge bei uns am Ende auch nicht so gelungen, die ich hätte gerne anders gemacht, aber Es hat halt viele Dinge gegeben, warum wir es so haben machen müssen. Am Ende sind wir natürlich alle zufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Aber es ist auch nicht besser oder nicht schlechter. Es sollte nur anders sein. Es ist der Anspruch, den wir hatten, das kann ich ganz offen sagen. Oder das Vorbild, was wir hatten, war eigentlich immer die Jordan-Doku. The Last Dance ist für uns alle so der Klassiker gewesen. Das, wo man sagt, so muss es sein. Ja, mit schönen alten Bildern, die emotionalisieren, mit super Aussagen, aber auch mit einer Konfrontation, dass man eben sagt, es ist nicht alles immer nur toll und rosig, sondern man erzählt halt auch mal die Probleme, weil nicht jeder hat ein Leben ohne Probleme. Ich glaube, die wenigsten oder sogar gar keiner hat das so.
Du hast ja auch gesagt, ihr wart auch bei vielen jetzt privat zu Hause. Waren sie dann auch so, wie du sie jetzt geschildert hast, ganz offen und haben euch alles gezeigt und euch an allem teilhaben lassen?
Also das, was wir dann, oder die Stories, die wir erzählen wollten, die haben wir eigentlich in vielen Teilen so bekommen, wie wir es wollten. Es ist natürlich immer so, dass man dann manchmal auch Rücksicht nehmen muss auf manche Dinge, die dann auch respektvoll behandelt werden sollen. Das ist ja ganz klar, sonst kannst du so eine Doku nicht machen. Ich sag ja, wir haben ja auch einige Sachen dann jetzt nicht drin, weil wir am Ende dann entschieden haben, ja, es ist vielleicht besser, das dann doch nicht zu machen. Wir hatten immer das Problem, sage ich jetzt mal, dass Corona über uns hing. Das heißt, jedes Bild mussten wir ja auch prüfen, ob es Corona-konform war. Das war für uns gut, weil sonst hätten wir natürlich viel in die Tonne treten müssen am Ende. Das waren so die schwierigen Bedingungen, die wir eigentlich hatten. Aber im Grunde waren da schon viele Szenen dabei, so wie wir sie auch haben wollten.
Die Serie gibt's jetzt nur bei Amazon oder ist danach noch eine Weiterverwertung geplant?
Nee, es gibt's erstmal nur bei Amazon und wir sind gerade aktuell noch dabei, eine Kinofassung davon zu schneiden. Wann und wie die wo erscheinen wird, ist aber noch nicht klar. Und die interne und auch teilweise externe Premiere ist jetzt am 25.10. und dann am 2.11. eben auf der Plattform. Aber so wie ich es jetzt mitbekommen habe, bleibt das erstmal exklusiv bei Amazon. Und es gibt da keine weitere Verwertung. Ich will es aber nicht ausschließen, dass nicht irgendwann auch eine Cross-Verwertung nochmal gibt, wie es bei anderen Projekten ja auch schon gab. Also der Schweinsteiger-Film ist ja auch erst auf Amazon gelaufen und dann später nochmal im ZDF, glaube ich. Also weiß ich momentan nicht, aber eigentlich ist es so geplant, dass es so ist, wie ich es geschildert habe.
Ja, der Schwarze Adler lief ja auch erst auf Amazon und dann später im ZDF.
Übrigens eine ganz hervorragende Doku, wie ich finde. Ich habe mit den Machern mich einige Male unterhalten dürfen. Hut ab für das, was dabei rauskam.
Kölner Produzent.
Leo Hösch, auch den Großfilm gemacht. Gute Jungs, sehr gute Recherche bei dem Schwarze Adler Film, wie ich finde. Und da hatten wir uns auch mal ausgetauscht, wie sie sowas dann aufsetzen und wie lange man da so dran sitzt. Und das war schon spannend. Ich habe es sehr gerne geschaut, weil ich das Thema gut finde, die Protagonisten gut fand und die Macherart auch.
Gibt's bei den Bayern, bei den 6 Folgen, eine Szene, die du immer vor Augen hast, wenn du jetzt morgens aufwachst und an die Doku denkst oder abends vorm Einschlafen? Gibt's eine Szene, die du immer vor Augen hast und die sich eingebrannt hat?
Ja, es gibt viele, viele sehr, sehr schöne Bilder und Momente, die Gott sei Dank, hatte ich dir ja vorhin schon gesagt, schaffe ich es abzuschalten. Das heißt, ich gehe nicht mit der Bayern-Doku ins Bett und ich stehe auch nicht mit ihr auf. Aber dennoch gibt es zwei Momente, die ich so optisch vor Augen habe. Den einen, weil ich den selber kreieren durfte. Und das ist, und man kann von ihm halten, was man will. Das ist jetzt überhaupt gar keine Wertung von mir. Aber wir haben mit Uli Hoeneß am Tegernsee auf dem Wallberg oben gedreht, bei herrlichstem Wetter. Und da gibt es halt ein Bild, er steht an der Kapelle auf dem Wallberg und schaut auf den Tegernsee hinab. Und dann gibt es halt einen Schuss von hinten, so einen sogenannten Overshoulder. Und das ist so ein heroisches Bild. Und das war immer mein Wunsch, das zu kreieren. Und er hat es tatsächlich mitgemacht. Und als der Dreh war, das war irgendwann im April, Mai, da lag da oben noch Schnee. Und wir waren uns echt nicht sicher, ob er da hochgeht. Und wir haben ihn mit dem Schneemobil hochgefahren. Und er hat es alles mitgemacht. Und das ist so ein Bild, weil man es einfach so sieht, es ist so einprägsam. Und dann gibt es eine zweite Szene, die für mich die mit Abstand beste Szene in der ganzen Doku ist. Das werdet ihr dann vielleicht auch sehen, aber das ist Alfonso Davies, der im Spiel gegen Stuttgart nach 15 Minuten mit Rot vom Platz fliegt und dann in der Kabine sich den 4-0-Sieg anschaut und jedes Tor so ekstasisch bejubelt und wir durften eine Kamera da in der Kabine dann platzieren. Das ist einfach göttlich. Dann merkst du, dass dieser Junge einfach Spaß am Fußball hat und sich freut, dass er als Flüchtling über Kanada irgendwann beim FC Bayern gelandet ist. Ich habe immer so das Gefühl, der hat es immer noch gar nicht so richtig begriffen, was da mit ihm passiert ist. Ein wunderbarer Protagonist der Doku, wie wir finden, weil er einfach so, ja, so herzlich ist und so offen und so natürlich auch den nordamerikanischen Einfluss hat. Nehmen es halt alle nicht ganz so ernst, wie wir es in Deutschland manchmal machen. Also göttlich die Szene, wie er mit bloßem Oberkörper vor diesem Fernseher jubiliert bei jedem einzelnen Tor. Also darauf kann man sich freuen. Das ist, war für mich, hab Tränen gelacht danach.
So, ich freue mich drauf. Denke, es wird dann auch so sein, wie du gesagt hast, es werden sich auch dann die das anschauen, die jetzt nicht die größten Bayern-Fans sind. Ich bin raus, sag tschüss. Die letzten Sätze gehören dem Gast, in dem Fall Mario Kottkamp, dem Produzenten und Chef von Yau Media aus München.
Also ich habe mich zu bedanken, Christian. Ich fand's super. Schönes Format, gefällt mir sehr gut. Und ansonsten gucken wir mal, was die Zukunft so bringt im Fußball und wo wir uns wiedersehen. Wie ich schon sagte, der Kosmos des Sportjournalismus in Deutschland ist ja sehr klein und mittlerweile kennt man dann ja auch irgendwie so gefühlte 60-70% der meisten Leute. Und ich finde es eigentlich gut. Mir macht Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder persönlich, Christian.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.